Auch die Generation Z will etwas tun, was einen Sinn ergibt. Ja, was bitte gibt mehr Sinn, als die Lebensversicherung der Bundesrepublik Deutschland zu sein? Und das ist die Bundeswehr. Und dann will die Generation Z Teil eines tollen Teams sein. Ja, was ist toller, als Kameradschaft hautnah zu erleben?
Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Lage, diesmal aus Köln, wo wir im Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr zu Gast sind. Da ist einiges in Bewegung, vor allem seit Generalmajor Robert Sieger die Aufgabe des Präsidenten im April diesen Jahres übernommen hat. 203.000 Soldatinnen und Soldaten, das ist die Zielgröße der Bundeswehr bis zum Ende des Jahrzehnts sozusagen, mit etwas über 180.000, 181.000 Soldatinnen und Soldaten, ist man davor noch einen guten Schritt entfernt, einen langen Schritt, einen Ausfallschritt sozusagen. Aber es passiert einiges, es bewegt sich einiges. Der Verteidigungsminister hat den neuen Wehrdienst ins Gespräch gebracht, an dessen Umsetzung auch schon gearbeitet wird, auch hier im BR-PersBW. Und weitere Maßnahmen aus der Taskforce Personal, die Generalmajor Sieger zusammen mit einer Kollegin aus dem BMVG geleitet hat, hat aus gut 200 Vorschlägen 64 herausgefiltert, wenn man das so sagen kann, die bereits in der Umsetzung sind. Die Maßnahmen zeigen auch Wirkung. Mehr dazu gibt es im Gespräch mit General Robert Sieger. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr.
Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Ich fange gleich mal mit dem Thema an, was auch vergangene Woche noch mal akut war durch einen Brief der FDP an den Verteidigungsminister. Er hat ja seine Pläne im Juni vorgestellt für den neuen Wehrdienst, keine Wehrpflicht. Und er will im ersten Step 5.000 zusätzliche Wehrdienstleistende gewinnen. Kann das der Truppe helfen kurzfristig? Kann man damit die Löcher, die sie ja nun mal haben in der Personaldecke, ist es eigentlich passiert, dass wir unter 180.000 gesunken sind jetzt? Das war ja so die Befürchtung, dass im Sommer die Zahl der Soldatinnen und Soldaten unter die Marke fällt. Aber grundsätzlich zu diesem neuen Wehrdienst gefragt, kann das der Truppe helfen, die Löcher zu stopfen?
Na gut, grundsätzlich geht es ja bei dem neuen Wehrdienst gar nicht darum, die Personalgewinnung nach vorne zu bringen, sondern es geht darum, eine schlagkräftige Reserve aufzubauen. Und ein Teil davon, der bleibt sicherlich auch in der Bundeswehr und wird dann als Teil zu der Personalgewinnung beitragen können. Und im Moment ist es ja so, dass wir mit bis zu 5.000 Menschen rechnen, die in diesem neuen Wehrdienst dann zu uns kommen sollen. Was für mich jetzt als Präsident des BR-Pers automatisch bedeutet, ich muss ungefähr 10.000 mehr Musterungen sicherstellen. Das können wir aber aus der bestehenden Organisation heraus. Und die andere Frage, inwieweit letztendlich der Wehrdienst insgesamt ein Personalproblem lösen kann, muss man zweigeteilt betrachten, quantitativ und qualitativ. Mhm. Natürlich, wenn die Zahlen im Auswahlwehrdienst steigen, dann wird auch ein größerer Teil in der Bundeswehr verbleiben. Allerdings darf man sich nicht vorstellen, dass bei hochspezialisierten Armeen man mit 6 Monaten Wehrdienst letztendlich Lücken füllen kann. Das erfordert eine ganz andere Ausbildung, das erfordert auch eine längere Ausbildung und eine weitere Qualifizierung. Das ist nicht mehr so wie damals, als man der Überzeugung war, nach 6 Monaten kann man alles.
Ich erinnere mich, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich war bei der Heeresflugabwehr, 87, 88. War, glaube ich, die damals anspruchsvollste Ausbildung für Grundwehrdienstleistende. Hieß es immer. Das ist klar, Sie haben es eben beschrieben, natürlich kann das nicht die Löcher in der Personaldecke stopfen, sondern beim Aufwuchs einer Reserve helfen, sagen wir es mal so. Ein paar werden hoffentlich bleiben, auch von den 5.000 mehr, so wie es ja heute auch bei den derzeit schon 10.000 freiwillig Wehrdienstleistenden ist. Deswegen schließt sich gleich die nächste Frage an, reicht denn eigentlich, oder glauben Sie, dass dieser neue Wehrdienst reicht, oder müsste doch eigentlich der 2011 ausgesetzte Grundwehrdienst letztlich wieder aktiviert werden? Der Generalinspekteur spricht ja auch schon davon, dass man auch Frauen einbeziehen sollte, könnte. Also wäre das nicht eigentlich vonnöten, um die Personalstärke und vor allem den Aufwuchs in Krisen- und Kriegsfall erreichen zu können?
Da muss man natürlich aufpassen, dass man die verschiedenen Dinge nicht vermischt miteinander. Also das eine ist, dass unser Verteidigungsumfang, den wir ungefähr brauchen, 460.000 Menschen betrifft. Das ist die erste Zahl. Und die wird gedeckt und soll gedeckt werden aus 200.000 Berufs- und Zeitsoldaten. Das sind die berühmten 203.300, über die wir reden. Hinzu kommen rund 60.000 beorderte Reservisten und Reservistinnen. Die speisen sich aus dem neuen Wehrdienst. Und dann haben wir noch 200.000 nicht fest beorderte, aber grundsätzlich ausgebildete Reservisten und Reservistinnen. Und das zusammen macht letztendlich den gesamten Verteidigungsumfang aus. Wenn Sie also fragen, ob man jetzt zurückgeht zur oder zurückgehen müsste zur alten Wehrpflicht, dann kann ich nur sagen, das scheitert schon an Ressourcen und an Aufnahmekapazitäten. Und es ist auch so nicht nötig, denn in einem Aufwuchs, wie ich ihn gerade skizziert habe, ist es möglich, das, was wir brauchen, zu gewinnen. Da schließt sich dann die Frage an, können wir eigentlich wachsen? Und nach meiner Überzeugung können wir das.
Ja.
Wir sind in der Lage, die 203.300 bis zum Ende des Jahrzehnts zu bringen. Davon bin ich fest überzeugt.
Also im Prinzip der ursprüngliche Plan.
Absolut.
Mhm. Das wäre meine nächste Frage, oder das ist die Frage, die Sie anschließt. Das ist die Zielgröße des Fähigkeitsprofils Bundeswehr 2023. Inzwischen sind wir aber, ich weiß, ich kenne die exakten Zahlen nicht, im April waren wir bei 181.000, glaube ich. Das war mal die Befürchtung, im Sommer wird es unter 180.000 sinken. Wo stehen wir jetzt?
Wir stehen im Moment bei 181.200, wenn mich die letzte Zahl nicht trügt. Und wenn man ein bisschen tiefer in die Materie guckt, dann sieht man auch, dass wir immer saisonale Schwankungen haben. Und deswegen verwundert es auch nicht, wenn wir 2 Jahre in Folge jeweils 2000 BSSAZ, also Berufs- und Zeitsoldaten, mehr verloren haben, als wir gewinnen konnten, dass wir letztendlich auf einer schiefen Ebene waren. Und alles, was, und dann ist es normal, dass beispielsweise dann im dritten Jahr zum Beispiel auch eine Zahl von 180.000 nach unten durchbrochen wird. Was wir aber jetzt sehen ist, dass dieser Abwärtstrend zunächst mal gebrochen werden kann in diesem Jahr. Und das halte ich für eine sehr große Errungenschaft, die alle, die daran mitgewirkt haben, sich auf die Fahnen schreiben dürfen. Also wir sehen, dass wir mehr Interessenten haben. Wir stellen fest, dass wir mehr Bewerbungen haben. Und wir können auch jetzt schon sagen, dass wir ein gerütteltes Maß an mehr Einstellungen haben. Damit sind wir verhalten optimistisch, dass es tatsächlich gelingen kann, diesen Trend, den wir nach unten hatten, den wirklich zu brechen. Das reicht aber natürlich noch nicht, um zu wachsen. Da muss man dann auch noch weiter schauen. Dann dürfen wir nicht mehr so viele Menschen, die wir gewonnen haben, auch verlieren in den ersten 6 Monaten.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben als Chef der Taskforce Personal 200 Vorschläge gesammelt, wenn ich da richtig informiert bin. Und 64 Maßnahmen sollen übernommen werden für die Umsetzung. Einige sind, glaube ich, auch schon übernommen worden. Ist das, was Sie eben beschrieben haben, schon eine Konsequenz auch ein bisschen aus dem, was da erarbeitet worden ist? Oder ist das noch zu früh, um zu sagen, das wirkt schon?
Also richtig ist, dass wir 200 Vorschläge auf dem Tisch hatten. Denn wir haben nie von null an gestartet. Es haben sich viele Menschen über Jahre hinweg Gedanken gemacht. Das Problem war, wir kamen nicht in die Umsetzung. Also wir hatten grundsätzlich kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und aus diesen 200 Maßnahmen haben wir die ausgewählt, die uns versprochen haben, dass wir kurzfristige Effekte erzielen können. Dazu gehört zum Beispiel eine regionalisierte Werbung, die vorher nicht da war. Es gab vorher nur zentralisierte, aus dem BMVG herausgesteuerte Werbung. Wir sehen aber durch regionalisierte Werbung, also auf Ebene der Dienststellen, dass dies tatsächlich Wirkung entfaltet. Denn jetzt können unmittelbar regional Anzeigen geschaltet werden, Kampagnen gefahren werden, Werbebotschaften vermittelt werden, die dann wieder attraktiv sind für das Umfeld der jeweiligen Dienststelle. Und das erklärt auch, dass wir mehr Bewerbende haben, als wir hatten. Die 64 Maßnahmen, auf die wir geguckt haben, die sind alle umgesetzt. Es gehört zur Fairness aber auch zu sagen, dass sie natürlich unterschiedlich schnell wirken können. Und allein mit der Herausgabe des Ergebnisberichts ist ja noch keine Maßnahme in der Wirkung, sondern muss die Maßnahme tatsächlich die Streitkräfte durchdringen können, dort Wirkung entfalten können. Und dann können wir mit unserem Wirkungscontrolling, das wir aufgesetzt haben, natürlich auch nachschauen, was wirkt besser, was wirkt schneller, was verdrängt sich vielleicht gegenseitig, wo müssen wir noch nachsteuern.
Ist ein interessantes Beispiel, was Sie gebracht haben, Wirkungscontrolling. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie das in 2, 3 Sätzen sagen können?
Ja, wir können sehr schnell sagen, ob aus dem Mehr an Werbung, regionalisierte Werbung, ein Mehr an Interessenten werden. Das ist zum Beispiel. Wir können auch jederzeit sagen, ob unsere Einstellungshindernisse durch eigene Verfahren, die wir haben, schneller werden. Also ob wir insgesamt schneller werden in einem Karrierecenter. Wir können auch sagen, ob wir durch Vereinheitlichung von Bewertungsmaßstäben, also Standardisierung, Normierung, letztendlich die vorhandenen Potenziale besser ausschöpfen können. Und eine ganz besondere Maßnahme, die nennt sich 130%, die ist eigentlich in der Bundeswehr rauf und runter sehr prominent. Wir sind erstmals in der Lage, uns auch zu überplanen, also mehr einzustellen, als wir Dienstposten haben. Und der Gedanke dahinter ist sehr, sehr einfach. Bisher haben wir uns immer von unten angenähert. Das heißt, wir haben 100% Dienstposten gehabt, haben dann eingestellt und haben dann festgestellt, dass nicht alle bei uns bleiben. Und das können wir jetzt anders machen und können eben mehr einstellen und kommen dann von oben an die 100% und tun das natürlich dort, wo wir sehr attraktiv sind.
Das war auch mal ein Kritikpunkt aus unserer Mitgliedschaft, dass man eben gesagt hat, für Leute, auch die sich weiterverpflichten wollten oder vielleicht auch Berufssoldaten werden sollten, dass es da eben Hindernisse gab. Wenn Sie sagen, da geht man jetzt anders ran, ist das ja auch eine gute Botschaft.
Auf jeden Fall. Da geben sich wirklich sehr viele Möglichkeiten. Allerdings, wir nehmen natürlich nicht jeden. Das ist zwar ein oft gemachter Vorwurf, aber da kann ich Ihnen sagen, nach meinen Beobachtungen in den Karrierecentern und nach meinen Gesprächen und auch vor allem nach meiner Beobachtung des Assessments, so ist es deutlich nicht. Bei 130%, und das ist das Schöne, gewinnen wir natürlich zunächst mal dort, wo wir attraktiv sind, zusätzliches Personal. Und das wiederum bringen wir dann auf die Dienstposten, wo wir es am meisten brauchen. Das funktioniert gut und da bin ich mal gespannt, wo wir da am Ende rauskommen.
Das klingt in der Tat interessant. Sie haben selbst davon gesprochen, dass die Bundeswehr auf dem Arbeitsmarkt flexibler und somit aufnahmefähiger positioniert werden muss. Wenn Sie da ein Beispiel haben, ein oder zwei Beispiele, was man da getan hat oder noch tun muss.
Klar ist natürlich, dass die Bundeswehr allein mit ihrer Ausbildungsorganisation ja so schon sehr starren Rhythmen folgt. Und auf der anderen Seite sind die Bedürfnisse derjenigen Menschen, die zu uns kommen wollen, auch sehr klar. Regionalität, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und Flexibilität mit dem Dienstantritt. Und das ist gar nicht so einfach, denn im Grunde müssen wir jedes Jahr rund 20.000 Menschen neu einstellen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, außer uns kommt vielleicht noch die Deutsche Bahn in ungefähr diese Regionen. 20.000 Menschen jedes Jahr neu einzustellen bedeutet bummelig, dass sich mehr als 40.000 Menschen dafür bewerben müssen. So, also wenn wir attraktiv sein wollen, dann müssen wir schauen, wie können wir die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und da haben wir ein Beispiel genommen, dass es sehr viel leichter ist, heute bei uns anzufangen. Also regional flexibler und zeitlich flexibler. Wir haben also den Diensteintritt in die Bundeswehr zeitlich, oder wir haben die Möglichkeit dazu, das zeitlich vom Beginn der Grundausbildung oder Basisausbildung, wie es beim Heer heißt, zu entkoppeln. Und können quasi 1 bis 2 Monate überbrücken. Und das zeigt deshalb Wirkung, weil wir aus Nachfragen in den Karrierecentern wissen, dass wenn wir ungefähr 1.000 Bewerbende befragen, dann will die Hälfte im nächsten Monat anfangen und auch eine Hälfte innerhalb von 80 Kilometer um den eigenen Wohnort. Und das ist nicht verwunderlich.
Das ist richtig. Da muss man schon sehr flexibel sein als Dienstgeber. Ja. Der Bundeswehrverband selbst hat ja mal mit dem BS Vario ein Modell vor ein paar Jahren in die Diskussion eingebracht. Wenn ich das richtig erinnere, findet das ja auch ein bisschen Niederschlag bei der Taskforce Personal in ihrem Bericht. Kern ist ja auch, dass auf Zeitdienende eine entsprechende Versorgung nach Dienstzeitende bekommen, wie man sie sonst nur von Berufssoldaten kennt, zum Beispiel. BS Flex ist ja ein ähnliches Modell aus der Bundeswehr heraus. Könnte Ihrer Meinung nach ein solches Modell zeitlich befristete Laufbahnen auch wirklich attraktiver machen, weil die Leute vielleicht weniger Schwierigkeiten haben, in den zivilen Arbeitsmarkt dann überzugehen, meinetwegen nach 25 Jahren?
Ich denke, die Frage ist nicht, ob es attraktiv ist. Die Frage ist, ob es bezahlbar ist. Das ist eine der Fragen. Sie haben völlig recht, im Ergebnisbericht der Taskforce, der ja gegliedert ist nach ganz konkreten Maßnahmen auf der einen Seite und dem Themenspeicher auf der anderen Seite, findet sich der BS Vario oder BS Flex im sogenannten Themenspeicher. Dort, wo alle Themen sind, die es wert sind, dass man sie eingehend untersucht und sich Gedanken macht, was das beispielsweise, je mehr Flexibilität man in Verpflichtungsreichweiten macht, was das für Strukturen, für Dienstpostenwahrnehmung, aber auch im Verhältnis zwischen Ausbildung und nutzbarer Verwendungszeit dann bedeutet. Hier ist die Diskussion nach meiner Bewertung noch lange nicht zu Ende geführt. Und es bedarf aber tatsächlich des eingehenden und tiefen Hineinschauens im Sinne eines Nutzens, nicht nur für den Einzelnen oder die Einzelnen, sondern auch für die Organisation und dann auch eines entsprechenden Aufwands. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich hörte davon, dass selbst die Vereinigten Staaten von Amerika, die ja genau ein solches Modell auch haben, sehr hohe Schwierigkeiten haben, das auch nur in Ansätzen zu finanzieren. Das wiederum sehe ich dann mit Blick auf unseren Personalhaushalt dann ebenfalls als eine Schwierigkeit.
Ist natürlich ein Aspekt. Sie sagen im Abschlussbericht der Taskforce auch, oder generell des Öfteren, Personalgewinnung ist eine Aufgabe für alle in der Bundeswehr. Was erleben Sie, wie diese Philosophie dann auch praktisch umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann? Was braucht es dafür, was es vielleicht noch nicht gibt?
Ich glaube, es ist alles da. Es braucht einfach das Verständnis, dass jeder und jede dadurch, wie sie den Auftrag wahrnehmen, wie man sich in der Gesellschaft bewegt, aber auch wie man von der Bundeswehr spricht, letztendlich, ja, wir würden neudeutsch sagen, ein Werbeträger ist. Wir könnten aber genauso gut sagen, für das Interessante und das Positive an unserem Beruf wirbt. Denn die Schnittmenge, wir sagen das häufig mit der Generation Z, ist relativ einfach. Auch die Generation Z will etwas tun, was einen Sinn ergibt. Ja, was bitte gibt mehr Sinn, als die Lebensversicherung der Bundesrepublik Deutschland zu sein? Und das ist die Bundeswehr. Und dann will die Generation Z Teil eines tollen Teams sein. Ja, was ist toller, als Kameradschaft hautnah zu erleben? Das wäre aus meiner Sicht sehr, sehr einfach. Aber ich hatte mit der Taskforce durchaus diesen etwas funktionaleren Ansatz zwischen Bedarfsträger und Bedarfsdecker im Sinn. Und wenn man sich nur für die Semantik allein mal von diesen Worten löst und sagt, wir alle sind letztendlich diejenigen, die Bedarfe haben, selbst ein Präsident des BAPers mit Blick auf sein eigenes Haus hat einen Bedarf, wie die Dienstposten dort besetzt sind. Und wir sind alle letztendlich auch sogenannte Bedarfsdecker, indem selbst Einheiten und Verbände in der Truppe, dadurch, dass sie attraktiv sind, dass sie dem Dienst einen Sinn geben, dass sie aber auch Menschen weiterentwickeln, zu Laufbahnaufstiegen fördern oder aber weiter verpflichten, letztendlich für eine Personalbedarfsdeckung antreten. Also die Dualität von Personalbedarfsträger und Personalbedarfsdecker, die zu überkommen und es als gemeinsame Aufgabe für jeden an seinem Platz zu begreifen, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg.
Sie haben es eben schon angedeutet in der Antwort, was Werbung angeht, da gehört ja ein gewisser Mindset dazu, Selbstverständnis, wie man auch besser sagen kann. Denn nicht nur die Bundeswehr hat ja das Thema, dass man Kräfte gewinnen muss oder gewinnen will und auch braucht. Die NATO hat ja auch ein Anforderungsprofil, ist beim Gipfel ja wieder betont worden. Man redet ja zwischen 240 und 270.000 Mann, die man bräuchte, wenn man das alles so umsetzen möchte. Aber das Problem haben auch die Alliierten in Frankreich, in Großbritannien, in Italien, während das in Polen, Litauen und anderenorts nicht so dramatisch ist. Wie würden Sie das aus Ihrer Erfahrung, dem, was Sie jetzt erlebt haben, einschätzen? Braucht es da noch mehr von diesem Selbstverständnis, auch in der Gesellschaft zu sagen, die Bundeswehr ist wichtig? Die Berührungspunkte sind immer weniger geworden, logischerweise. Das war in meiner Generation auch anders. Der Vater war bei der Bundeswehr, der Bruder. Ich ging auch hin. Das ist ja nicht mehr so selbstverständlich, seit der Grundwehrdienst ausgesetzt ist.
Ja, Sie schauen natürlich auf das Thema wehrhafte Demokratie an dieser Stelle und genau. Wie ist das Selbstverständnis oder das Verständnis unserer Bevölkerung. Und hier gilt eigentlich das, was immer gilt. Je näher und je unmittelbarer ein Risiko, eine Gefahr, ein Event erlebt wird, umso klarer ist auch die Einstellung dazu. Und mit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine ist etwas wieder in das Bewusstsein unserer Menschen in Deutschland gekommen, das vorher während der Zeit des internationalen Krisenmanagements überhaupt nicht mehr da war. Denn eine Bedrohung auf dem afrikanischen Kontinent ist vielen Menschen in Deutschland einfach unfassbar weit weg vorgekommen. Das ist jetzt anders. Wir reden über eine Flugstunde oder etwas mehr. Wir reden darüber, dass wir täglich die Bilder sehen, dass wir die Berichterstattung haben. Noch gar nicht davon gesprochen von hybriden Bedrohungen oder den Risiken, denen unsere kritische Infrastruktur ausgesetzt sind. Das heißt, es ist vorstellbarer geworden, es ist realer geworden in unserem Bewusstsein und damit werden viele Dinge neu diskutiert, die vielleicht in den letzten 20 Jahren verschwunden waren. Und wenn man so ein bisschen in Studien reinschaut, ist man relativ schnell auch bei der Studie des ZMSBW. Und da kann man eben feststellen, dass dieses Risikogefühl, das Bedrohungsempfinden, das Unsicherheitsempfinden dazu führt, dass sich die deutsche Bevölkerung wesentlich mehr mit Risiken auseinandersetzt, mit eigener Rolle auseinandersetzt, sodass das Gefühl, man muss was für die Sicherheit tun, und zwar nicht nur durch die Bundeswehr, sondern letztendlich durch alle staatlichen Akteure, aber auch im Privaten nach seiner Sicherheit guckt. Nehmen Sie Antivirenprogramme, die vielleicht aus Russland kommen, oder aber entsprechende Chips aus China. Also das Gefühl dafür ist gestiegen und aus dem Grund wird mir gar nicht bange, dass die Deutschen sich damit vielleicht nicht auseinandersetzen. Das tun sie mehr als je zuvor und das kann man auch draußen, wenn sie in Uniform unterwegs sind, auch erleben, denn viele Menschen in Uniform, Frauen und Männer, sind ganz nachgefragte Gesprächspartner, ob das jetzt in der Deutschen Bahn ist, ob das beim Tanken ist, ob das im Supermarkt ist. Sie sind ganz schnell in einem Gespräch und erklären noch nicht mal, wofür sie da sind. Das brauchen sie nicht mehr erklären. Ganz im Gegenteil, ihnen wird gedankt für ihren Dienst, sondern sie erklären die Zusammenhänge oder in der Nachbarschaft oder im Sportverein. Da ist also was passiert, was ich für sehr, sehr wichtig empfinde. Hätten wir das alles gebraucht? Sicherlich nicht und um diesen Preis schon gar nicht.
Das ist wohl wahr. Aber in der Tat, was Sie beschreiben, die Studien wie die vom ZMSBW, die ist ja bekannt, es gibt auch andere. Die Wertschätzung für die Bundeswehr war immer da eigentlich. Ist jetzt auch wieder ein bisschen gestiegen natürlich. Man weiß das zu schätzen. Aber auch in der Gesellschaft selbst ist das Thema natürlich viel präsenter. Und das werden Kameradinnen und Kameraden, die draußen sind, wie Sie beschreiben, in der Bahn. Man sieht es auch immer öfter. Ich fahre viel Bahn oder auch im Alltag. Ist natürlich auch spannend, wenn sie dann konkret angesprochen werden oder sogar für den Dienst gedankt wird. Mehr kann man ja nicht erreichen eigentlich.
Ja, es ist wirklich in der Tat spannend. Wir haben oft neidisch zu unseren alliierten Kameradinnen und Kameraden geguckt. Und ich habe mich lange gefragt, was ist eigentlich der Unterschied? Denn die Zustimmung zur Bundeswehr als Garant für unsere Sicherheit ist seit Jahren ungebrochen hoch gewesen. Aber es kann durchaus sein, dass das soldatische Empfinden noch mehr gebraucht hat. Und das haben wir jetzt, das sehen wir jetzt einfach. Das ist also diese emotionale Dimension. Also nicht einfach, die Bundeswehr ist da, weil sie wichtig ist, sondern wir mögen auch, dass sie da ist. Und wir transportieren auch dieses Gefühl. Und diese Emotion, die brauchen die Soldatinnen und Soldaten nicht jeden Tag, aber sie brauchen sie. Denn auf der anderen Seite sind sie ja bereit, für unser Land und für die Sicherheit und den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger ihr Leben einzusetzen. Und mehr geht ja nicht.
Ist auch sicherlich schön, wenn neben der intrinsischen Motivation auch noch welche von außen kommt. Durch Bestätigung.
Absolut, ja, wichtig.
Ja, Herr Generalsieger, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich gebe mit einem guten Gefühl raus, dass sich viel zum Guten wendet und viel Gutes passiert.
Ich sage herzlichen Dank für die Möglichkeit, den Mitgliederinnen und Mitgliedern des Deutschen Bundeswehrverbands das eine oder andere, was mich bewegt, nahezubringen und freue mich auf die Fortsetzung.
Vielen Dank.